Magdalena, ich habe hier so ein paar Sounds für dich und ich wollte gucken, wie du reagierst. Bist du ready?
Okay, ja.
Okay, das ist der erste Sound.
Ah.
Ja? Kennst du das?
Ja, das ist so ein Computersgeräusch und das könnte Windows, Windows sein.
Und welche Jahreszahl?
95?
Yes!
Nein!
Es ist Windows 95. Es ist der legendäre Startsound, den Brian Eno komponiert hat.
Ach was.
Ja, dann habe ich hier noch einen Sound für dich.
Nokia.
Ja.
Das, ich hatte nicht mal Nokia, trotzdem kennt man den.
Ich kenne den Werbespot noch, wie dieser Typ da so tanzt und so. Und ich fand, das war der coolste Sound und ich wollte immer einen Nokia.
Dieser Sound ist der coolste Sound.
Das coolste Klingeltongeräusch. Ja, komm, Marimba irgendwie auf dem iPhone kann einpacken. So, ja, das war richtig gut. Und ich habe noch einen dritten Sound für dich, und zwar den hier.
ICQ,
und darum geht's heute in dieser Folge.
Geil. Hi, ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir zurückscrollen zu den wichtigsten Momenten der Internetgeschichte. Wir schauen uns all die ikonischen, aber auch tragischen Internetphänomene nochmal ganz genau an. Und zwar mit dem Blick von heute. Wir klären Fragen wie, warum Anfang der 2000er selbst synchronisierte Filme auf einmal viral gegangen sind. Oder wie ein Tweet ein ganzes Leben zerstören kann. Und warum auf einmal gefühlt jeder irgend so einen Trash-Porno zitieren konnte.
Weil manche Phänomene sind einfach zu Ikonen geworden. Und wir droppen sie ganz selbstverständlich in Unterhaltungen oder als Running Gag. Aber oft kennen wir gar nicht die Geschichte dahinter. Und dafür ist Browser History ab jetzt da. Ich bin Dennis Kogel, Journalist und irgendwie schon immer so ein Reporter für Internetkram, weil ich liebe das Internet. Ich finde, es ist eine geniale Technologie, die einfach die ganze Welt verändert hat, die uns connected hat, die uns klüger macht, die Menschen ermächtigt und unterhält. Und gleichzeitig treibt mich das Internet in den Wahnsinn, weil es Leben zerstört, weil es Chaos und Unglück stiftet. Und ich will euch in diesem Podcast die Geschichten hinter den Memes erzählen, um besser zu verstehen, wie das Internet uns zu dem macht, was wir heute sind.
Und ich bin Magdalena Pulz, Journalistin mit einem Faible für Geschichte. Und mich interessieren einfach Stories, die uns als Gesellschaft beeinflussen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Internet und ich, wir waren so am Anfang nicht die bestesten of Friends. Also in der Schule war ich eine der letzten, wenn nicht die letzte sogar, die ein Handy hatte. Ich habe nie einen Blog geschrieben, ich kann auch keine Zeile coden. Aber als ich verstanden habe, dass aus dem Internet wahrscheinlich 80% der Memes und Insider dieser Welt stammen, habe ich angefangen, dort richtig viel Zeit zu verbringen. Ja, und stehe gefühlt oft trotzdem noch ganz am Anfang. Und deshalb habe ich jetzt auch richtig Bock, mit Dennis und euch in diese ganzen Geschichten, die das Internet schreibt, einzutauchen. Weil eins ist ganz sicher, die beeinflussen unser Leben so richtig krass.
Und heute starten wir mit einer Geschichte aus der Startup-Welt. Ich erzähle dir heute von Duellen zwischen Tech-Giganten, von nächtlichen Hacking-Angriffen von Pizza in Tel Aviv und von der verzweifelten Suche nach dem Next Big Thing. Ich erzähle dir heute die Geschichte der Internet-Messenger. Und vor allem die Geschichte des Messengers, mit dem alles seinen Anfang genommen hat. Die Geschichte von ICQ. Magdalena, ich möchte dich mal ganz kurz mitnehmen auf eine Zeitreise ins Jahr 2005. Ich bin da so 16, 17 Jahre alt. Du bist da
2005, 14.
14, ja. Ich sehe ungefähr so aus. Ich zeige dir mal ein Foto.
Also Dennis hat ja heute einen Bart und er ist ja so ein süßer kleiner Milchbubi in einem wesentlich zu großen Pullover und Jacke, aber das hat man damals so getragen, ne?
Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, modischen Geschmack hatte ich damals nicht unbedingt. Ich glaube, meine Mutter hat vor allem für mich Pullover gekauft. Ich hatte in der Zeit einen sehr, sehr unfreshen Mittelscheitel, wobei vielleicht geht man da noch so ein bisschen so als Backstreet Boy durch. Ich habe so Kurzarmhemden aus einem großen Laden so und trage Cargohosen. Und wenn ich dich da so mitnehmen würde in mein Leben, in so einem ganz normalen Nachmittag, ja, so Englisch-LK bei Frau Scheuren aus Schottland ist ausgefallen. Ich bin zu Hause in der Reihenhaussiedlung, Familien-Windows-Rechner, Windows 95, Start schauen. Ja, und ich habe mich wirklich den ganzen Tag auf diesen Moment gefreut, weil ich kann den Messenger anwerfen, ich kann endlich ICQ anmachen und ich kann wieder mit Julia schreiben.
Ah, Julia.
Ach, Julia. Julia, wirklich also das coolste Mädchen in unserer Stufe. Und wenn ich gesehen habe, dass sie on ist, dann habe ich mich so gefreut, weil dann konnten wir wieder über Musik reden. Weil dann kann sie mir vielleicht erzählen, dass sie jetzt Manu Diao hört oder die Strokes. Mhm. Und ich kann sie fragen, was sie von den Kooks hält und ob sie mir nicht vielleicht David Bowie auf CD brennen kann.
Wow, da war die ja richtig in der Subkultur unterwegs.
Na voll, ja. Und was ich daran so erstaunlich fand, war, also wenn wir online so miteinander geplaudert haben über Bands, über Indie-Rock und so, dann hat sich das voll natürlich angefühlt und in der Schule habe ich mit ihr so gut wie kein Wort gewechselt.
Ach, die war mit dir in der Schule?
Ja, ja, die war mit mir in der Stufe.
Ihr hättet euch also auch nach der Schule treffen können und...
Wir hätten, also sie, vor allem hat sie, weiß nicht, 15 Minuten von mir entfernt gelebt, niemals zu Besuch. Never ever habe ich mich getraut, irgendwie zu ihr nach Hause zu kommen oder sowas, weil es geht nicht. So, ne, Mädchen mit Mädchen reden, aber never ever. So, und...
Aber online ging's.
Aber online ging's und ich kam mir online halt nicht so mega uncool vor, wie ich halt war, sondern das war so richtig so auf einer Ebene und so, als ob wir irgendwie in Brooklyn in einem Café rumhängen und irgendwie über Hot Chip reden und ein Flat White trinken und so. Ich habe mich da richtig erwachsen gefühlt, so, und ich konnte Witze machen und ich dachte, ich wäre ganz, ganz witzig im Chatten, so. Wahrscheinlich war ich auch ein bisschen verliebt in sie, aber das hätte ich niemals gesagt.
Ich dachte jetzt, das ist der Hauptteil der Geschichte, dass du verliebt warst. Nein. Ich dachte, darauf läuft's hinaus.
Also bestimmt, aber also ich habe dir das niemals gesagt und ich mir das niemals getraut. Und
also Julia, wenn du zuhörst, die Chance ist vorbei, denn es ist glücklich vergeben.
Ja, das stimmt. Und ich meine, das wäre alles nicht möglich gewesen ohne diese eine App, ohne diese Software auf dem Desktop-Rechner, ein Messenger, mit dem ich einfach so online mit meinen Freunden in der Schule reden kann. Und diese App, die hatte dieses grüne Blumensymbol und diese App hieß ICQ. Genau, okay. Das war jetzt meine sehr persönliche ICQ-Story. Hast du sowas?
Ich glaube, dass wir da also in der gleichen Altersgruppe wahrscheinlich alle eine ähnliche Geschichte haben, im Sinne von, ich habe auf ICQ auch irre viel geflirtet.
Aha.
Also ich habe schon auch mit Freundinnen geschrieben, aber vor allem darüber, was ich mit Männern geschrieben habe. Also mit Männern meine ich natürlich Jungs. Also ich habe jetzt nicht mit Männern geschrieben, ich war ja 14. Und da habe ich mich schon getraut, Dinge zu fragen, die ich sonst nicht frage. So wie man sich halt so vorstellt, dass Flirten abläuft. So, und was machst du gerade? ich denke gerade ganz dolle an dich oder irgendwie sowas. Und ich erinnere mich daran, dass dieses Geräusch, also dieses Oh, dass das in mir so ein positives Gefühl immer ausgelöst hat. Das ist ja auch so ein positives Geräusch, könnte ja auch irgendwie neutraler sein. Aber das hat mich richtig konditioniert. Wenn ich das heute noch höre, bin ich einfach so zurück und habe sofort Lust, mich hinzusetzen und Martin aus der 6B zu schreiben.
Yes.
Hey, hast du Hausaufgaben gemacht? Ich hab's ja nicht so gut gekonnt. Ja, das ist meine ICQ. Ja.
Aber also ich muss hier mal an der Stelle nochmal betonen, ICQ war jetzt nicht nur für uns beide wichtig, sondern das war also wirklich eine der wichtigsten Apps fürs frühe Internet. Also auf dem Höhepunkt waren das 100 Millionen Leute und das war im Jahr 2001, das war so der große Höhepunkt von ICQ.
Ach, das war so früh schon, krass.
Ja, ja, genau. Und das waren zu dem Zeitpunkt, habe ich nochmal nachgeschaut, das war so gut ein Viertel bis ein Fünftel aller Leute im Netz, die auf ICQ waren. Das war letztendlich also wie das Facebook des frühen Internets so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie es dir so ging. Ich habe vorher halt irgendwie so SMS geschrieben an Freunde, bis das Guthaben leer war. Und ansonsten habe ich auch einfach Freunde angerufen, so auf dem Festnetz.
Ich habe irre viel telefoniert, ja, stundenlang.
Ja.
Weiß gar nicht, was ich immer geredet habe, ist ja nichts passiert in meinem Leben.
Ja, ich glaube, ich habe einige Freunde mit genervt, dass ich angerufen habe. Und das war dann so, Dennis ruft schon wieder an, um über Videospiele zu reden.
Das war schon krass damals, ne? Weil halt auch die Eltern rangegangen sind, ne?
Ja.
Und man musste sagen, hallo, ist der Dennis da? Kann ich bitte mit ihm reden?
Ja. Dennis! Magdalena will wieder über Videospiele reden. Oh nein. Ja, genau. Und das war ja total krass, dass dann die Messenger kamen und dass wir dann quasi an den Eltern vorbei, privat, mit anderen Leuten reden konnten in unserem Alter. Und das war einfach krass. Also das war so eine krasse Entwicklung. Und diese Entwicklung, die war so heftig und so unglaublich. Darüber wurde im Spiegel geschrieben, in der New York Times, dass das wirklich sowas, so eine unglaubliche Entwicklung ist. Da gibt's diese Leute und die reden einfach so miteinander auf der ganzen Welt. Da gab's so Artikel darüber, dass da Leute einfach flirten. Dass da richtige Communities gegründet werden. Und ICQ war dann so erfolgreich, es hat ein ganzes Land verändert. Dazu gleich nochmal mehr.
Ein Land?
Ah. Mhm. Und auf einmal, was ich so interessant fand daran, war es einfach weg. Aus meinem Leben ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du...
Das stimmt, das war, ja. Irgendwann hat man das nicht mehr gemacht. Erklärst du das später? Warum? Mhm. Ah, okay, ich bin schon gespannt. Ja.
Also, ich erzähle die große ICQ-Story und ich würde sagen, lass mal anfangen. Unsere Geschichte von ICQ, die beginnt 1996 in Tel Aviv mit so ein paar Freunden. Tel Aviv, Israel, da sind so vier Typen, die heißen Arik Vardi, Yair Goldfinger, Sefi Wigiser und Amnon Amir. Müssen wir jetzt nicht alle merken, die Namen, kann man alles nochmal nachlesen, irgendwie auf Wikipedia und wir verlinken das alles nochmal, aber so heißen die. Die sind alle so Mitte 20 und haben da Jobs in der israelischen Tech-Industrie. Die sind alle so Programmierer, Coder. Und die sind zu dem Zeitpunkt so ein bisschen genervt vom frühen Internet, weil die Idee vom Internet war ja, das bringt alle Menschen auf der ganzen Welt zusammen und plötzlich sind wir alle connected. Aber das fühlt sich für die so gar nicht so an, weil die sind in Tel Aviv und klar, sie könnten jetzt Mails in die USA oder nach Deutschland schicken oder so, aber man kann ja auch vorher einen Brief schreiben. So, das fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen ähnlich an. Oder man könnte in einen Chatroom gehen, die gab es schon seit 1988.
Nein!
Ja, hat nämlich so ein Finne erfunden, Jarkko Oikarinen. Das weiß ich, weil...
Merke ich mir jetzt auch.
Finnland einen großen Softspot in meinem Herzen hatte. Ich habe da eine Weile gelebt. Der hat dort IRC erfunden. Internet Relay Chat heißt das. Das ist ein Chatroom, da kannst du dich reinconnecten und dann bist du halt mit Leuten, die gerade auch im Chatroom sind, kannst mit denen schreiben. Das ist cool, aber da müssen ja auch alle gleichzeitig in diesem einen Raum sind und es gibt ganz, ganz viele Räume. Also muss man wissen, wo das ist und wo man sich connectet. Da ist es kompliziert.
Damals noch nicht so einfach.
Genau. Und dann machen sie einfach einen Plan und sagen, jo, wir machen das jetzt so, dass alle miteinander reden können, dass wir alle miteinander connected sind. Und sie wollen deswegen eine Software schreiben, mit der man eben einfach jederzeit mit jedem Menschen auf der ganzen Welt hin und her schreiben kann. So.
Gibt's aber davor noch nicht.
Gibt's davor nicht.
Wirklich nicht?
Nee.
Ich dachte halt, ICQ ist das, das sich durchgesetzt hat.
Aber nee, das gibt's wirklich nicht. Und zum Glück haben die... Also sie wissen, wie man sowas macht, wie man so eine Software schreibt und sie haben auch Zeit, um damit so ein bisschen rumzuexperimentieren, weil die haben zu dem Zeitpunkt irgendwie ihre Jobs verloren. Es ist so ein bisschen unklar, haben sie gekündigt, waren sie unglücklich, sind sie gegangen, also egal.
Alle vier gleichzeitig.
Alle vier sind alle da rausgegangen.
Das ist ein Schicksalsschlag.
Ja. Das eine Problem, was sie haben nicht wirklich Geld. Sie haben nicht so richtig viel Erspartes, aber wegen des Schicksals, der Vater vom Arik, Yossi heißt der, der hat nämlich richtig viel Geld. Der ist so ein erfolgreicher Regierungsmensch, der hat so alle möglichen Sachen gemacht in Israel, ist so ein großes Tier. Und der hat auch gar kein Problem, seinem Sohn Kohle zu geben für seine Startup-Idee. Der ist so, ich weiß nicht, was du da machen willst, ich verstehe das nicht, was du mir erzählst, aber hier, nimm mein Geld, Sohnemann, mach mal. Ja, es ist so ein bisschen unklar, wie viel Geld er gibt. Es sind jetzt keine Millionen, es ist jetzt irgendwie sowas wie zwischen 70 und 100.000 Dollar oder so.
Kleingeld.
Kleingeld, mach mal ein Leben. So, und was dann kommt, ist jetzt eigentlich so wirklich so die typische Tech-Startup-Geschichte, so richtig Gründungsmythos. Die gründende Firma, Mirabilis heißt die, und dann coden die einfach so vor sich hin. Es gibt so Quellen, die sagen, die sind dafür auch mal in die USA gegangen und haben da so ein bisschen gemacht. Also ist es letztendlich so ein bisschen egal. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, die sind halt im Büro, die coden, überall liegt Pizza, vertrockneter Hummus.
Gerade, dass sie nicht in der Garage sitzen.
Ja, genau. Ja. So, auf jeden Fall machen die das. Ein paar Monate später, Mitte November 96, haben sie die erste Version entwickelt von ICQ. Steht übrigens für ICQ.
Ah,
ich suche dich.
Ah. Ich wollte schon fragen, weil du vorhin erzählt hast, dass das, was von 1988 war, IRC. Weil das hatte ja eine Bedeutung, deswegen war ich jetzt schon.
Aber so eine total technische Internet Relay Chat.
Ja, nicht so sexy. Aber ICQ, nee, ne? Ich suche dich, ist
suche
eigentlich
dich.
Ganz süß, ja.
Ist süß, oder?
Ja.
Die bringen das raus, stellen das zum Download und geben das auf CDs oder Disketten oder was auch immer, geben das an Freunde weiter und die Leute lieben das. Also von Anfang an. Also es ist richtig krass. Die Leute sind total verliebt in dieses Programm. Und das hat zwei Gründe, warum die Leute das toll finden. Also erstens, ICQ ist damals so ziemlich revolutionär, weil es so einfach zu bedienen ist. Du öffnest es, du bekommst eine Nummer, unter der du chatten kannst. Dann kannst du Leute adden mit anderen Nummern und dann kannst du mit denen reden.
Und die Nummern sind ja quasi wie Telefonnummern.
Und die Nummern sind wie Telefonnummern,
ja, genau.
Und du musst nichts dafür aussuchen, so dir wird eine Nummer zugeteilt, das bist du bist die Nummer. Leg einfach los.
Und hat es damals was gekostet?
Nee.
Ah, das ist der zweite Grund?
Es ist auch ein Grund, aber das war damals gar nicht so unüblich, weil es einfach noch unklar war, wie man mit so Software Geld verdient. Und der andere Grund ist auch einfach, es ist fun. Also es ist bunt und freundlich, es hat diese Blume als Symbol, es ist verspielt. Relativ bald kommen dann auch diese Sounds dazu, die macht einer von den Jungs auch selber. So. Und in der Zeit ist ja die sonstige Technik so super ernst, so Business, Bill Gates und so. Und ICQ, ich dachte so, ne, wenn Microsoft Bill Gates so Business gedönst ist, dann ist ICQ so die Spice Girls oder sowas.
Das stimmt, das ist wirklich eine ganz andere Welt, ja. Also für Dumme, kann jeder mal probieren.
Ja, aber tatsächlich ist das ja total wichtig, weil ansonsten war das Internet damals noch ein bisschen schwerer verständlich als heute. Und dann ist sowas von wegen, hier, nimm das und dann kannst du mit Leuten reden.
Total, ich glaube auch, also gut. Für Dumme ist natürlich falsch, aber im Sinne von, ja, der leichte Einstieg, genau wie du es gesagt hast, das Grundschulheft.
Ja, naja, und die Jungs machen überhaupt kein Marketing dafür. Die haben auch keine Ahnung, wie man sowas macht. Sie bieten es halt zum Download an und geben es weiter an Freunde und die geben es weiter an andere Freunde und die geben es weiter an andere Freunde und so verbreitet sich das irgendwie so vor sich hin und dann coden die einfach weiter. Und sie merken gar nicht, wie groß das wird, während sie daran coden. Das sagt ihnen dann später erst der Vater, Yossi, ist dann so, hey, habt ihr gemerkt, das ist übrigens, das kommt ganz gut an. Und so, ach so, ja, krass.
Ich meine, ein bisschen, aber wie kann man das feststellen, wenn man das über Disketten oder sowas noch weitergeht?
Ich glaube, sie merken es einfach, also sie stellen ja die Infrastruktur her und sehen dann, aha, so viele Leute loggen sich da ein und sind dann so, also sehen dann mehr Nutzer und Nutzer steigen. Also das wird immer wichtiger und in der Zeit im Internet ist ICQ wirklich so die coole, hippe Software, die jeder haben will, der was auf sich hält, der cool sein möchte, der dazugehören möchte. Nach einem Jahr gibt es 5 Millionen Menschen, die auf ICQ sind.
Ach krass, in welchem Jahr sind wir da?
Da sind wir 96, 97.
Ach, so schnell haben die schon, okay, krass.
Und das finde ich auch total erstaunlich, weil es ist so, die bringen das raus und ein Jahr später Millionen Dinge, so, wo viele Leute wirklich miteinander reden. Und kurze Zeit später meldet sich dann bei Mirabilis in Tel Aviv jemand aus New York, nämlich die Leute von AOL.
Ja, natürlich, da war was, stimmt.
Und AOL will ICQ kaufen für über $400 Millionen.
Ach krass, das muss damals, dann sind die sicher ganz schön erschrocken.
Ich glaube ja. Und ich glaube aber an dieser Stelle machen wir so ein paar Schritte weg von den 4 Freunden in Tel Aviv und gucken uns gerade an, was im Internet der späten 90er passiert. Wir sind da eigentlich drin im ersten richtig großen Internetboom. Später wird man da von der Dotcom-Blase sprechen, die irgendwann platzt. Und wirklich, also alles, was irgendwie online ist, wird da mit Millionen von Investoren beworfen. So, egal, du bist online, keine Ahnung, was du machst, hier, nimm
wir
einfach.
Wir wissen nicht, was es ist, aber wir wollen es.
Aber wir wollen es, mach einfach. Und wirklich so ein ganz besonders heißer Markt sind tatsächlich die Messenger. Und AOL, America Online, die sind zu dem Zeitpunkt wirklich der größte Internetanbieter der Welt. So, die schicken diese Discs und dann kannst du damit ins Internet oder ins AOL-Internet. Und die arbeiten zu der Zeit tatsächlich auch selber an einem Messenger. Also die hatten auch diese Idee wie die 4 Jungs und deren Messenger heißt AIM, A-I-M.
Habe ich nie gehört, das heißt, ist wohl nicht so gut gelaufen.
Ist tatsächlich super gut gelaufen. Also später, das war dann später einer der großen Messenger. So, ich habe den aber also selber nie genutzt auch.
Okay.
Weil ich war ICQ-Ultra. So, für mich kam nichts zwischen meinen ICQ. So, gab es später auch noch ein paar andere. Aber ICQ kommt ihnen halt zuvor. Die sind plötzlich da und die sind schneller da als diese große, große Firma aus den USA. Und deswegen sagt AOL, Leute, wir müssen die kaufen. Das geht nicht, die müssen wir schnell einverleiben. Und dann geht's richtig los. 1998, Yahoo macht einen Messenger. Den Yahoo Messenger ist jetzt nicht der kreativste Name. Dann 99, Microsoft ist so, nee, Leute, wir machen auch. Microsoft Messenger MSN.
So wie jetzt alle ihre eigene künstliche Intelligenz haben, ne?
Ja, genau.
Man merkt so, okay, das brauchen wir jetzt. Also,
das brauchen wir, alle Messenger, jetzt müssen wir auch Messenger. Ja. So. Und was ich daran so ironisch finde, ist ja, also eigentlich damit wird ja dann so ein bisschen so die Zukunftsvision dieser 4 Jungs zerstört, also so nach und nach, weil die wollten ja, alle sind einfach unkompliziert miteinander connected.
Aber es gibt 70 verschiedene Messenger-Dienste.
Ja. Wenn du jetzt auf MSN wärst und ich auf ICQ, dann würden wir uns treffen und sagen, gib mal deine Chatnummer. Dann würdest du mir eine Nummer geben und ich würde in ICQ eintippen und wäre dann so, bin ich nicht.
Verstehe.
Hat die mich veralbert. So, und tatsächlich ist es so, die Leute auf MSN, die können nicht mit den AIM-Usern reden, die können dann wiederum nicht unbedingt mit den ICQ-Usern reden und die dann nicht mit Yahoo und so weiter und so fort. Also wieder so ein Flickenteppich. kann man auch sagen, jetzt die Expertinnen und Experten, die hier zuhören, können sagen, doch, das ging, wenn man den richtigen Meta-Messenger benutzt hat. es gab so Programme, mit denen konnte man so mehrere Messenger in sich vereinen. Ich habe zum Beispiel so einen genutzt, glaube ich.
Natürlich hast du so einen genutzt. Natürlich. Selbstverständlich. Hat man aber nur rausgefunden, wenn man es gegoogelt hat vorher und dafür waren manche von uns nicht weit genug in letzter Zeit.
Ja, also ich glaube, ich habe genutzt, Trillian hieß der, aber dann habe ich drüber nachgedacht, ich hatte nur Freunde auf ICQ, also war das auch komplett sinnlos. Ich hätte auch einfach den ICQ-Client nutzen können.
Wolltest dich halt auch mal wichtig fühlen.
Ja, ich glaube, es haben mir Freunde gesagt, so, nimm den, der ist besser, weil der kann mehr. So. Mhm. Aber, naja. Die Firmen selber, die fanden das auch gut, dass die nicht miteinander verbunden sind, weil jeder wollte natürlich so viele Leute wie möglich auf seine Plattform bringen. Das gibt also so einen richtig, richtig harten Konkurrenzkampf. Und ICQ setzt da so auf ganz, ganz viele Zusatzfunktionen in der Zeit. Ich wusste gar nicht, das habe ich auch niemals genutzt, aber du konntest aus ICQ heraus SMS verschicken.
Ach was.
Du konntest Telefone anrufen. Die haben sogar Lösungen für Firmen angeboten, so ein Firmenchat, so wie Slack heute zum Beispiel. Und du konntest so animierte, es waren nicht wirklich GIFs, aber es war so eine Art GIF, die konntest
du. Ich erinnere mich, ja.
Und zwar, ich habe ein Beispiel für dich dabei.
I can't hear you, I'm not listening.
Und dann kommt so ein animierter Cartoon-Mann und hält sich so die Ohren zu. Und das Absurde daran ist, wenn du das jemandem schickst, dann wird das einfach bei dem auf dem Rechner abgespielt.
Ja.
Also mit Geräusch und mit Animation.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Hast du das auch bekommen und
ja,
sowas?
Ja, sowas habe ich auch bekommen.
Oh.
Ja. Aber das ist auch so typischer Nullerjahre-Humor. Also das liebe ich. Das ist so dieses so, wir waren voll frech.
Ja. Was ich aber so, also ich finde das so merkwürdig. Also du kannst das ja nicht blockieren. Das läuft einfach so.
Ja.
Stell dir vor, du bist irgendwie mit was beschäftigt und dann kommt das.
Rücksichtslos
einfach
eigentlich.
Raudi-App.
Raudi-Kultur.
Ja, genau. Naja, also sowas hatten die. Microsoft will zu der Zeit sogar so ein bisschen die Regeln brechen. Die wollen so einen Multiplattform-Messenger auch bauen, mit dem man mehrere Messenger erreichen kann. Also vor allem wollen sie, dass man von ihrem Messenger mit den Leuten auf AIM sprechen kann. Und bauen da so Funktionen ein, aber die Coder von AIM, die blockieren das. Und dann spinnt sich so ein richtiger Krieg draus, also wo sich die Coder gegenseitig blocken und hacken und verarschen und irgendwie Hintertürchen einbauen. Das ist dann später, wird das bekannt als die Messenger Wars.
Oh.
Ja, der Messenger-Krieg.
Da, dramatischer Begriff, auf was wahrscheinlich gar nicht so dramatisch war.
Ich glaube auch nicht. Ich habe später so Artikel und so Reddit-Threads gefunden, wo Leute waren so, ja, ich habe damals für AOL gearbeitet und ich erinnere mich, ja, wie die ganze Nacht saßen wir da und haben da gecodet, dass die nicht reinkommen bei uns und so.
Tricks gemacht.
Total absurd. So, aber letztendlich ist dieser Krieg auch das, was so ein bisschen das Ende dieser Messenger einläutet. Weil die ICQ-Jungs, die wollten ja wirklich so die eine Plattform, auf der alle im Internet zusammen sind und miteinander reden können und es soll einfach sein. Und herausgekommen ist dann wieder dieser Internet-Flickenteppich, wo wir wieder getrennt voneinander sind. Also zurück zu ICQ. AOL hat die Firma tatsächlich aufgekauft, 98, über 400 Millionen Dollar dafür gezahlt. Das war für die Leute von ICQ auch eine ziemlich coole Sache, weil die werden wirklich...
Weil sie dann 400 Millionen Dollar hatten.
Weil sie dann 400 Millionen Dollar hatten. Die werden absurd reich. Die werden wirklich super reich. Und für Tel Aviv und für Israel ist dieser Deal auch ein Riesenthema, weil das zeigt nämlich zum ersten Mal, dass so richtig erfolgreiche, weltweit bekannte Tech-Firmen auch aus Israel kommen können. Und das ist dann so der Startschuss für die israelische Startup-Szene, die bis heute super, super aktiv ist und total bekannt, dass da in Tel Aviv wirklich viele Dinge gemacht werden. AOL, die machen dann einfach weiter mit ICQ, die betreiben das weiter, machen da auch nicht wirklich was kaputt oder so. Also die ICQ-Leute dürfen einfach weitermachen. Es gibt da am Anfang sogar so Sorgen von der Community, dass die App jetzt kaputt gemacht wird und kommt böses AOL und nimmt ihnen das weg und so, wird irgendwie ganz ernst. Passiert einfach nicht. Alles cool. ICQ wird immer beliebter. 2001, habe ich schon erwähnt, der Höhepunkt von ICQ, 100 Millionen registrierte Accounts. Also wirklich krasser Moment. Und damals gibt es diese großen...
Wenn man so eine große Zahl irgendwo reinwirft, dann muss ich immer darüber nachdenken. Man ist es im Internet so gewohnt, dass so große Zahlen durch die Gegend geworfen werden. Aber wenn man denkt halt, wie viele Leute in Berlin wohnen oder sowas, wie abartig das ist. Es ist halt einfach mehr Menschen als in Deutschland wohnen.
Ja.
So. Also es ist schon krass so, ja.
Ja, ja.
Und die hängen
alle
auf einem Messenger-Dienst.
Die hängen
rum.
Alle auf einem Messenger und könnten theoretisch alle miteinander einfach jederzeit reden. Und das ist schon ziemlich cool irgendwie.
Ja.
Also ich finde, heute ist das irgendwie selbstverständlich, dass ich irgendwie mit, weiß nicht, einer Telefonnummer jemanden in einem Messenger erreiche, aber Ich finde das schon cool. Ja. Aber tatsächlich ist das so der Zenit der Plattform. Von da geht's einfach nur bergab. Die Messenger, also durch die Bank, ICQ, AIM, Yahoo, die verlieren nach und nach immer mehr Nutzerinnen und Nutzer. Und ich weiß nicht, ich glaube die Gründe, es gibt glaube ich viele Gründe dafür. Ich glaube der eine ist, dass das Internet einfach nicht mehr so neu und aufregend war zu der Zeit. Also es ist ja dann nach 2001. Irgendwie hat man das schon dann gesehen.
Da ist das Internet nur kleiner geworden.
Genau, da haben Leute entschieden, das war's jetzt.
Weiß nicht, ob ich die These kaufe.
Ja, also es gab halt diese Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Also ab da gab's so Crashes an der Börse. Viele Unternehmen sind pleite gegangen. Also vielleicht hat man dann gedacht, weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Geldverdienen so gut klappt im Internet. Vielleicht hat's auch daran gelegen, dass es so viele Messenger gab und dass es einfach verwirrend war. Also das man jetzt gesagt hat, nimm du den Messenger und dann dass man auf unterschiedlichen Messengern, das ist nervt.
Aber dass es daran liegt, dass irgendwie andere Plattformen groß geworden sind, ne? Irgendwie MySpace oder wollten wir dahin?
Ja, aber ich glaube, das ist es auch, dass dann langsam so neue Internetplattformen gekommen sind, wie zum Beispiel MySpace. Ne?
Wo also man auch chatten kann, aber man kann auch sich so eine schöne persönliche Seite machen, wo man irgendwie sich selbst darstellen kann, was eh immer Spaß macht.
Ja, und so Hintergründe auswählen und einen Song reinpacken und so schön irgendwie Evanescence und so. Ah, toll. So, und dann letztendlich gab es irgendwie ein Problem dabei, und zwar, ich habe nie Geld an ICQ bezahlt. Du?
Nö.
Nee, ich glaube.
Welches Geld mit 14?
Ja. Und ich glaube, so ging es den allermeisten Leuten. Also niemand, so gut wie niemand hat für dieses Produkt bezahlt. Es gab da Funktionen, für die man Geld zahlen konnte, aber ich kenne niemanden, der dafür bezahlt hat. Und ja, dann kommt halt eben die starke Konkurrenz. Also MySpace, so Social Media Plattform hast du erwähnt. 2003 erscheint Skype zum Beispiel auch. Dann kann man einfach über das Internet telefonieren. Skype. Und chatten.
Natürlich Skype, klar. Ja.
Und das ist dann nochmal eine krasse Sache. Und dann, ich weiß nicht, ich habe dann gemerkt, ich war in der Schule total begeistert von ICQ und habe das angemacht. Und dann ist mir eingefallen, naja, eigentlich war das schon die Spätphase. Also das war ja schon 2005, 2006. Mhm. Also eigentlich war das schon der Moment, wo immer weniger Leute auf ICQ waren. Und ich kam mir da total cool vor.
Wir waren beim absteigenden Ass dabei.
Ja. Hey. Wann war bei dir so das letzte Mal, dass du ICQ benutzt hast?
Boah, das ist echt eine gute Frage. Also bei mir war es, glaube ich, tatsächlich so, dass ich dann als nächstes auf Lokalisten gegangen bin.
Also so eine Social-Media-Plattform wie Facebook.
Genau, aus Deutschland, aber ich glaube nicht mal deutschlandweit. Es war, glaube ich, vor allem in Bayern bekannt, aber bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich so war, es kann nur eine App geben, wo jetzt gerade alle sind. Und weiß nicht, heißt es dann da schon App? Kann nur ein Programm.
Wo ein Programm.
Ein Ding geben, für das wir uns begeistern. Ja. Und dann waren die anderen nicht mehr so viel auf ICQ und dann habe ich es auch gelassen. Ich glaube, so war es ungefähr so keine Ahnung, vielleicht früher.
Ja, also bei mir war das auch so, ich bin dann irgendwann an die Uni gegangen und dann haben wir an der Uni andere Sachen benutzt. Halt irgendwie StudiVZ zum Beispiel oder halt Facebook dann später, so wo man sich Nachrichten schreibt oder halt irgendwie SMS. Und dann war so ICQ benutzen, so ja, muss halt nicht sein, so. Man ist ja immer im gleichen Vorlesungssaal oder was auch immer. Und dann, weiß ich nicht, war das jetzt irgendwie nicht so nötig. Und ja, genau, dann habe ich immer mal wieder ICQ angemacht und habe immer weniger Leute gesehen und so. Dann
war es halt irgendwann auch ausgetröpfelt.
Dann war es irgendwann ausgetröpfelt, ja. Vermisst du das?
Ich vermisse die Aufregung, die man dabei gespürt hat. Es war allerdings auch tatsächlich das erste Mal, dass ich Kontakt mit jemandem hatte, wo ich es nicht hätte haben sollen. Ich war ein junges Mädchen und ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendein älterer Mann hat mich angeschrieben oder mir geschrieben oder ich habe mit dem geschrieben tatsächlich. Und irgendwie fand ich eine Zeit lang ganz aufregend und so, bis er mir das erste Bild geschickt hat und dann was auch gegessen. War dann mit 14 nicht so hot, aber das ist so ein älterer Herr mit Halbglatze. Es war tatsächlich kein schlimmes Bild. Es war von ihm und so, aber dann habe ich so gecheckt, wie viel älter er ist und dann war die Sache gegessen. Ja. Aber das gibt einem natürlich schon zu denken, wenn so die ersten Erfahrungen im Internet chatten irgendwie auch solche Erfahrungen sein können, wo man irgendwie auch nicht ganz safe ist, weil die Eltern nicht am Telefon sind und sagen, und wer sind Sie nochmal? Und Sie wollen mit meiner Tochter reden? Sie klingen wie 40.
Naja, und dann ging das eben alles so ein bisschen nach und nach bergab und immer weniger Leute. Also wir waren dann auch genau in dieser Gruppe von Leuten, die immer weniger ICQ genutzt haben. Für AOL und ICQ ging es dann so ein paar Jahre weiter und dann war AOL so 2010, wir verkaufen das Ding, wir brauchen das nicht mehr. Dann haben sie ICQ nach Russland verkauft.
Gibt's da noch ICQ?
Also ICQ wurde auch in Russland jetzt vor kurzem wirklich endgültig abgestellt.
Jetzt müssen wir ein trauriges Lied spielen. Love.
Ein trauriges.
Eine Ära geht zu Ende. Ja, ja.
Ja, und in Russland haben es wohl tatsächlich Leute auch genutzt. Aber da waren auch andere Messenger beliebter. Mhm. Und also international wurde auch nochmal versucht, so ganz kurz die App nochmal rauszubringen und sagen, hey, der ICQ-Messenger ist jetzt auf dem Telefon. Aber das fand irgendwie niemand so richtig spannend. Und dann gab es auch Sicherheitsbedenken wegen Russland. Und dann gab es auch noch so kriminelle Sachen, die dann passiert sind auf ICQ. Und dann waren Leute so, wir machen das dicht.
Man ist ja auch so ein bisschen durch mit dieser kindlichen Optik. Also das war früher irgendwie so ganz süß. Und ich weiß nicht, ob sie es dann verändert haben. Sie haben es bestimmt irgendwie neu und schöner rausgebracht. Aber die Blume ist die Blume. Das Geräusch werden sie auch nicht geändert haben, weil es nun mal der größte Erkennungsmerkmal einfach war. Und heute musst du ja quasi eigentlich erstmal eine Seite, eine App oder sonst irgendwas finden, wo du nicht chatten kannst. Insofern ist es jetzt auch nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal.
Nee. Und was ich auch so erstaunlich finde, ist ja, also 2010 wird das verkauft, aber gleichzeitig ist 2010 auch so das Jahr, wo es auch wieder so richtig losgeht mit den Messengern. Eigentlich total merkwürdige Zeit, die Chat-App zu verkaufen, weil 2009 erscheint WhatsApp.
Handy. Ne?
2007 Smartphones, iPhone. 2011 gibt es dann iMessage auf iPhone und dann kommen Signal und Telegram und alle möglichen anderen Messenger, so Kick und so. Und was ich interessant finde, ist diese Zukunftsvision der ICQ-Jungs, dass wir alle miteinander im Netz connected sind und einfach so miteinander reden können. Die ist ja, also zum Teil ist das ja so, ne? Wir können mit Nummern, können wir in bestimmten Messengern uns gegenseitig finden, aber es gibt immer noch diese ganzen Messenger, die nicht miteinander kompatibel sind.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, dass man inzwischen gelernt hat, dass man mehr als eine haben darf.
Ich habe, glaube ich, vier auf
meinem Handy.
Ich auch.
Vielleicht ist es auch so ein Journalisten- und Journalistinnen-Ding, ne? Dass man halt irgendwie, manche sind sicherer, Signal ist halt einfach ein bisschen sicherer als WhatsApp. Das heißt, da kontaktiere ich natürlich öfter irgendwie Protagonisten oder Protagonistinnen oder sowas. Aber ansonsten, man gewöhnt sich daran, dass man halt überall schreiben kann und dass man das Handy voll hat mit Knöpfen, die man drücken kann.
Ich auch, und es ist auch komplett random. Ich habe Freunde, mit denen ich Dungeons and Dragons spiele, die kommunizieren auf Signal. Dann habe ich andere Freunde, mit denen spiele ich ein Brettspiel, WhatsApp. Dann gibt's Freunde, mit denen ich in Urlaub fahre, Telegram. Dann gibt's noch andere, die sind auf Threema. Und dann ist die Arbeit da, dann schreibe ich mit einem auf iMessage und manchmal auf Signal.
Ich schreibe auch mit manchen Leuten auf mehreren. Mhm. Manchmal mit welchen, ne, auf Insta, dann schickst du jemanden ein Meme, dann schreibt man da ein bisschen drüber. Gleichzeitig kommuniziert man über WhatsApp, über die Pläne, weil man sich nächstes Mal sieht. Und auf Signal ist man noch in der Gruppe miteinander oder sowas. Also es ist tatsächlich sehr wild geworden alles.
Ja. Und dann habe ich einen Windows-Rechner zu Hause und darauf läuft natürlich nicht das iMessage. Dann muss ich mit dem einen Freund, mit dem ich auf iMessage schreibe, auf Signal ausweichen und der dann irgendwie, wenn der mir dann zum Beispiel einen Link schickt oder irgendwas, dann möchte ich das vielleicht auf meinem Rechner aufmachen, dann kopiere ich mir das irgendwo rüber und das ist so nervig.
Ja, ich muss auch sagen, ich war eine der letzten Leute, die verstanden hat, dass man das alles auf allen benutzen kann. Also ich meine, weil wir über ICQ gesprochen haben, die vielleicht auch den Absprung verpasst haben, weil sie nicht aufs Handy gegangen sind damals oder es zumindest nicht so kommuniziert haben, dass es alle Menschen verstanden haben. Ich habe ewig gebraucht, um zu verstehen, dass ich WhatsApp auch auf meinem Laptop benutzen kann oder Signal eben oder sowas. Und das ist ja dann natürlich schon, da fängt es dann an, wirklich praktisch zu werden, wenn du eben deine Geräte alle hernehmen kannst dafür.
Ich muss sagen, also ich habe mich dann jetzt viel mit der Geschichte von ICQ beschäftigt und also ich vermisse das schon so ein bisschen. Also so dieses, ne, dieses Gefühl, was du auch gesagt hast, so dass man das aufmacht und dass es aufregend ist, irgendeine Nachricht zu bekommen. Weil jetzt ist es so, wenn ich eine Nachricht bekomme, bin ich so, oh, was wollt ihr jetzt schon wieder von mir? So. Es gibt wirklich selten so die Momente, wo man irgendwie sich über eine Notification freut, oder?
Ja, das Internet ist ein bisschen weniger besonders geworden auf jeden Fall seitdem. Also so dieses, es ist halt die ganze Zeit. Also es ist nicht mehr ein Randphänomen in meinem Leben, sondern es ist mein Leben.
Ja.
Ob ich will oder nicht, das ist die ganze Zeit hier.
Ja, so. Aber das ist so das Ende meiner ICQ-Geschichte. Ich kann einfach nur sagen, ICQ war für mich total prägend und ich glaube für andere Leute auch. Es hat mir geholfen, mit Julia zu reden über Musik und
Grüße gehen raus.
Und ja, meine Liebe für Indie-Rock zu erweitern, kennenzulernen und mich selbst kennenzulernen und
Das sind die Dinge, die ich so liebe, wenn man irgendwie so Zeit hat, über sowas zu reden und irgendwie nochmal so zurückzugehen und sich in dieses Gefühl reinzuverlassen. Ein letztes Mal, ja.
Das war Browser History über ICQ und die Geschichte der Messenger. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, dann abonniert uns, schreibt uns auf ICQ, auf MySpace, wenn ihr uns da findet, und erzählt euren Freunden von diesem Podcast.
Browser History ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Podimo.
Jo, und alle Links zu den Zitaten, die ihr in dieser Folge gehört habt, die findet ihr auch in den Shownotes.
Zum Team gehören Tatjana Tamiros, Christian Alt, Michael Badlewski, Tristan Lehmann, Juliane Rinne, Maybrit Döge, Laura Schmidt, Christoph Brandner, Joe Fleischhauer, Jelena Kitanovic und Max Menge. Wir sind
Dennis Kogel
und Magdalena Puls und wir sagen Servus, Ciao und bis zum nächsten Mal.
Hey Babys, Bock auf Real Talk? Warum bereue ich inzwischen einige meiner Beauty-OPs?
Warum ist es so unglaublich schwer in der heutigen Zeit zu daten?
Wir sind Sandra Lambeck
und Aileen de Silva, eure 90s Babies.
Als beste Freundinnen mit einer gemeinsamen Liebe für Musik, Essen, Fitness und Lifestyle bringen wir euch unseren Podcast 90s Babies.
Immer dienstags erwarten euch Gespräche ohne Filter, einfach nur eine gute Zeit. Zwischen 90s Nostalgie und dem echten Millennial Life, von Popkultur bis Lifestyle, sagen wir, was Sache ist.
That's so 90s. Für Zurückhaltung, Toxic Positivity und People-Pleasing haben wir keine Zeit. Macht euch bereit für ehrliche Gespräche. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge 90s Babies bei Podimo und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Hört rein, wir freuen uns.